Deutschlandfunk Interview.
Die Räumung von Lützerath ist innenpolitisch das Thema des Tages, auch weil die Klimaprotestler, die im Ort noch ausharren, bis die Polizei sie wegträgt, mit ihrem Protest einen wunden Punkt treffen, dass eben Deutschland in Sachen Klimaschutz längst nicht so weit vorangekommen ist, wie man das eigentlich sein müsste. Die Frage ist dann aber, was die Klimaaktivisten mit ihrem Protest bewirken, gerade in der jetzigen Zeit, in der einiges anders ist, als man vielleicht noch vor ein paar Jahren gedacht hat. Man nehme nur die Frage der Sicherheit der Stromversorgung hierzulande unter dem Eindruck des Kriegs in der Ukraine. Auch so etwas ist stärker ins Bewusstsein gerückt. Über all das habe ich am Abend mit Jannis Grimm gesprochen. Sein Forschungsgebiet an der FU Berlin sind die sozialen Bewegungen und im Journalistenjargon wird daraus dann schnell der Protest- und Konfliktforscher Jannis Grimm. Guten Abend, Herr Grimm.
Guten Abend.
Herr Grimm, politisch weitgehend isoliert, so sieht es zumindest aus, ist der Kampf der Protestler in Lützerath, ist es ein Kampf auf verlorenem Posten?
Das würde ich so nicht sagen, ganz im Gegenteil. Ich sehe das Ganze eher als eine Verlagerung dessen, was wir in den letzten Monaten gesehen haben in puncto Klimaproteste oder die Aktionen gegen Kunstwerke der Klimaaktivistenbewegung, in eine neue Arena, eine sehr symbolische Arena, die sich von den bisherigen Schauplätzen insofern abhebt, als diesmal ganz offensichtlich Adressat ein Konzern ist und ein Ort ist, sozusagen, der ganz klar mit dem Klimawandel und den Folgen der fossilen Verbrennung zu tun haben, anders als es eben in Kunstmuseen oder auf Autobahnen so offensichtlich der Fall war.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, bei den Protesten der letzten Generation, also den Klimaklebern, nenne ich sie jetzt mal etwas salopp, ist ja immer gesagt worden, deren Protest, Straßenblockaden beispielsweise, träfe ja die Falschen, also Leute, die nichts dafür tun könnten, Pendler auf dem Weg zur Arbeit und Ähnliches. Und so gesehen wird jetzt in Lützerath der Richtige getroffen, also der Kohlekonzern RWE.
Ich bin nicht die Person, die zu bewerten hat, ob das der richtige Adressat ist, aber Grundvoraussetzung für erfolgreiche Protest ist es, das kann man schon so sagen, dass die Aktionen eben Menschen einleuchten müssen und klar werden muss, worum es geht. Deswegen haben wir ja auch monatelang uns mit der Frage beschäftigt, ist das legitim, was die Klimakleber genannt haben, eben gemacht haben oder nicht. Sehr viele Leute haben sich mit den Zielen zwar grob und abstrakt identifiziert, aber vielleicht nicht mit den Aktionsformen. Und in den Monaten eben wurden die KlimaaktivistInnen dafür sehr stark kritisiert, dass es eben genau die Kunst trifft, die Infrastruktur, aber nicht die Infrastruktur für Kohle, Gas oder Öl oder sowas. Und in Autobahnblockaden wurden immer vorgetroffen, hier trifft es die Autofahrer, die Falschen, die Pendler, eben gerade diejenigen, die vielleicht sowieso nicht die großen Kreuzfahrten sich leisten können, die so nicht die großen Klimaverschmutzer sind, in Anführungszeichen. Und hier ist es jetzt ganz offensichtlich ein Energiekonzern im Braunkohlebereich, ja, vor dem Hintergrund von einer, naja, sagen wir mal, zumindest unklaren Studienlage, die vielleicht nicht ganz eindeutig ist, inwiefern die Kohle in Lützerath für die Energiesicherheit notwendig ist, die aber in jedem Fall, und das beziehen ja auch die Studien von RWE mit ein, eben nicht leugnen, dass die Förderung der Kohlemenge im Tagebau vor Ort eben die Einhaltung der Klimaziele von Paris gefährden. Und das ist sozusagen ein sehr viel direkterer Bezug zwischen Protest und Ziel. Und insofern erklärt sich auch die viel breitere Koalition von AktivistInnen, die sich eben auch an diesem Aktionsform beteiligen, von Fridays for Future über Letzte Generation, über eine ganze Reihe von klimaaktivistischen Spektrum und eben auch Sympathisanten außerhalb.
Haben es damit die Protester, die jetzt in Lützerath noch ausharren und auf den wunden Punkt hinweisen, dass eben hierzulande viel zu wenig in Sachen Klimaschutz passiert, es insofern dann etwas leichter, weil sie sich sozusagen mit dem Kohlekonzern RWE und dem Konzern, der da gewissermaßen die Kohle abbaggern will, dass sie damit den Richtigen treffen und damit eben leichter auch mit ihrer Botschaft rüberkommen, als wir es bei der letzten Generation gesehen haben, wo wir ja am Ende fast mehr über die Protestmethoden debattiert haben, als über das Anliegen.
Das ist richtig. Also ich glaube, diskursiv zumindest gibt es eine größere Gelegenheit, dieses Schaufeld jetzt gerade als Etappe zu nutzen seitens der Klimabewegung, wo zu Recht gefragt wird natürlich, warum die mediale Entrüstung über eine Sitzblockade oder eben auch jetzt wieder die Besetzung eines Kohletagebaus eben größere Entrüstung erzeugt als über meinetwegen das Fehlen einer überzeugenden Strategie zur Eindämmung der Klimakrise. Und beachtenswert ist in dem Kontext ja auch vor Ort, dass eben die Forderungen nicht einmal über das hinausgehen, worüber sich die Regierung ja eigentlich schon verpflichtet hat, was zumindest von Seiten der AktivistInnen ja auch als Legitimation für die Aktionen herangezogen wird. Also insofern, wir fragen uns sehr viel, inwiefern ist das legitim, was dort vor Ort geschieht, inwiefern ist das zielführend. Wir könnten uns aber natürlich auch medial als Beobachtende guten Gewissens die Frage stellen, inwiefern denn eigentlich die Räumung eines solchen Ortes und die Fortsetzung des Kohlebaus legitim ist als solches. Und darauf eben hinzuweisen, das ist in dem aktuellen Kontext sehr viel leichter. Durch diesen immer wieder, den Sie angesprochen haben, diesen relativ einseitigen Fokus auf die Protestformen statt die Adressaten und die Beschäftigung eben mit Handlungstaktiken, aber nicht Motiven, geraten aber solche Fragen eben stark in den Hintergrund. Wir schaffen vielmehr eine Situation, in der wir uns fast schon im Kreis drehen um die Aktionsformen und sozusagen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen.
Nun muss man ja kein Prophet sein, Herr Grimm, um davon auszugehen, ich sag mal jetzt, ohne dass ich in die Glaskugel schauen kann, aber es wird wahrscheinlich eine Frage von Tagen sein, bis Lützerath geräumt ist und der Protest damit dann im wahrsten Sinne des Wortes abgeräumt wäre, was Lützerath betrifft. Aber die Frage ist ja, was wird von diesem Protest dann bleiben? Wird da mehr hängen bleiben als beispielsweise von den Protesten der Klimakleber von der letzten Generation?
Ich glaube, man darf so eine einzelne Aktion nicht als absoluten Endpunkt einer größeren Bewegung sehen. Wir sprechen ja im Prinzip im Kontext der aktuellen Proteste von der Klimabewegung als solche. Da geht es jetzt weniger um Extinction Rebellion oder Fridays for Future oder Letzte Generation oder Lützi bleibt oder einzelne Aktionen selber, sondern es geht im Prinzip um die Longue Durée, wenn man so will, wo einzelne Etappenziele, wenn man so will, aufeinander aufbauen. Und da kann man natürlich schon sagen, ohne Hambacher Forst hätte es wahrscheinlich solche Mobilisierungen, wie es das jetzt gibt, nicht in dem Maße organisiert gegeben. Ohne Fridays for Future hätte es nicht so ein aktivistisches Bewusstsein für einige Formen, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, gegeben. Ohne die letzte Generation hätte es sicherlich nicht so eine starke Mobilisierung jetzt auch für Lützerath gegeben. Also da bauen verschiedene Etappen aufeinander auf, wenn man so will. Und für jeden ist da was dabei. Nicht jeder oder jede, die sich mit den Anliegen der Klimabewegung identifiziert, ist bereit dazu, sich auf der Straße festzukleben oder findet das sinnvoll. Nicht jeder oder jede ist bereit dazu, in den Bergbau zu fahren. Nicht jeder oder jede ist bereit dazu, an Freitagen beispielsweise immer wieder zu demonstrieren. Das heißt, gerade die breite Bandbreite und Diversität und diese Schere öffnet sich gerade ziemlich, schafft, wenn man so will, ein sehr breites Angebot für eine ganze Reihe an Menschen aus ganz unterschiedlichen Demografien und sozialen Schichten, sich dieser Klimabewegung in irgendeiner Form solidarisch zu zeigen oder anzuschließen. Und darauf setzen ja viele AktivistInnen vor Ort, dass auch im Falle, dass einer Räumung von Lützerath oder der Besetzung von Lützerath eben gewisse Identifikationspunkte geschaffen wurden damit, so wie das eben der Hambacher Forst gemacht hat oder wie eben zu anderen Zeitpunkten das beispielsweise auch Brockdorf oder die Kaster-Proteste im Wendland oder Ähnliches gemacht haben.
Wie sehr hängt denn diese Wirkung dieser Proteste davon ab, ob es in Lützerath und anderswo weitgehend gewaltfrei bleibt?
Also zunächst muss man natürlich darauf hinweisen, dass erstmal überhaupt die Auseinandersetzung um die Räumung von Lützerath bis dato, insbesondere im historischen Kontext der Umweltbewegung und Konfrontation um die Umweltbewegung, von vergleichsweise geringem Ausmaß an Gewalt begleitet sind. Das ist nicht immer so gewesen. Ja, also man kann da denken eben an die genannten Castor-Blockaden, ja, oder die Konfrontation um Brockdorf, wo es sowohl auf Polizeiseite, ne, als auch auf protestierenden Seite, also da gab es tieffliegende Hubschrauber, Tränengas, berittene Einheiten. Auf Seiten von Protestierenden wurden Molotow-Cocktails geworfen oder auch ein Polizist wie in Brockdorf brutal attackiert. Und im Vergleich dazu ist das aktuelle Leben absolut moderat, ja, was auch auf beidseitige Lehren, würde ich sagen, aus der Geschichte schließen lässt. Grundsätzlich ist in solchen Fällen aber die Frage der Gewalt ja auch häufig im Auge des Betrachtenden, also auch uns. Und da müssen wir uns als Beobachtende natürlich in gewisser Weise auch an die eigene Nase fassen. Wir sprechen viel über die Potenziale von der Radikalisierung der Bewegung und einer Radikalisierung, die ich so auch nicht sehe. Aber die Aktivistinnen vor Ort halten eben dieser Debatte entgegen, dass ihre Aktionen selber eben im Kontrast stehen zu einem wahnsinnigen Ausmaß an struktureller Gewalt, die die Klimakrise selber erzeugt. Man denke eben an die Folgen des Ganzen und wovon Menschen davon betroffen sind. Das heißt, das ändert nichts daran, dass man über Gewalt sprechen muss, ja, und auch die Frage, wie weit darf Protest gehen, was davon ist legal, was ist noch durchs Grundgesetz gedeckt und nicht. Das sollten aber letztlich die Gerichte diese Fragen treffen. Und bis dahin, denke ich, ist es sinnvoll, von Seiten von PolitikerInnen, aber auch Journalistinnen und BeobachterInnen, WissenschaftlerInnen, eine differenzierte Diagnose und sich aufzustellen und sich nicht zu vorschnell auf Framings der Situation einzulassen, dass das eben auf Gewalt hinausläuft. Ja, das ist alles eine sehr, sehr komplexe Gemengelage und es ist sehr dynamisch und schwer abzusehen. Und grundsätzlich hilft in solchen Kontexten eben diese Fokussierung auf Gewalt und diese verbale Aufrüstung führt im Zweifel eher dazu, dass es auf diese Konfrontation hinausläuft. Das heißt, der Erwartungshorizont wird schon fast in eine Richtung verschoben, dass es unabwendbar ist, dass es ja knallen muss sozusagen. Und das sozusagen konditioniert auch die Handlungsrepertoires auf allen Seiten, seitens der Sicherheitskräfte, aber natürlich auch seitens der BesetzerInnen vor Ort.
Sagt der Protestforscher Jannis Grimm von der FU Berlin. Vielen Dank, Herr Grimm, für das Gespräch.